Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einem Podcast des Literaturhauses Wiesbaden und ich begrüße die beiden Autorinnen Olivia Wenzel und Lydia Lierke. Ich möchte mit Ihnen über Ihre beiden Bücher Tausend Serpentinen Angst und Erinnern Stören heute sprechen. Der Roman von Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst, ist bereits im letzten Jahr erschienen, ein hochgelobter Debütroman, der auch für den Deutschen Buchpreis auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises in Frankfurt stand. Ich kriege gerade das Zeichen aus der Regie, dass das Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, aber immerhin ein ganz fantastisches Debüt einer jungen Ich-Erzählerin, die sich auf die Spurensuche ihrer ostmigrantischen Identität begibt. Wir reden über dieses Buch. Die andere Autorin, die heute mit uns zusammen sprechen wird, ist Lydia Lierke. In diesen Tagen erscheint die von ihr herausgegebene Anthologie Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Eine Anthologie, die sie gemeinsam mit Massimo Perinelli herausgegeben hat und die hochinteressante Texte aus den verschiedensten marginalisierten Perspektiven versammelt und die alle ja auf eine neue Perspektive auf den Mauerfall und vor allem auch auf das Einheitsnarrativ versuchen zu setzen. Liebe Frau Lierke, liebe Frau Wenzel, ich muss natürlich noch ein bisschen Biografisches über Sie erzählen. Frau Wenzel, 1985 in Weimar geboren, sie studierte Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Sie schreibt Theatertexte und Prosa. Sie macht aber auch Musik. Ihre Stücke werden an den Münchner Kammerspielen, am Hamburger Thalia-Theater, am Deutschen Theater und am Ballhaus Naunienstraße aufgeführt. Also alles klangvolle Namen deutscher Theaterorte. Frau Lierke ist 1990 in Hoyerswerda geboren, allerdings auch in Weimar aufgewachsen. Ich habe heute also das Vergnügen, mit zwei Thüringer Autorinnen mich unterhalten zu können. Und beide, das habe ich im Vorgespräch gemerkt, kennen sich noch nicht und wissen gar nicht, dass sie beide in Weimar aufgewachsen sind. Frau Lierke hat Politikwissenschaften studiert und sich in ihrem Studium mit der Migrationspolitik der DDR beschäftigt. Wir reden ein bisschen. Beide Autorinnen werden im ersten Drittel unseres Podcasts kleine Auszüge aus ihren Büchern lesen. Frau Wenzel, Ihre noch so junge und doch schon so beeindruckende Biografie zeigt, dass Sie, wie gesagt, im Theater unterwegs sind, dass Sie Musik machen. Nun haben Sie aber mit Tausend Serpentinen Angst Ihr Debütroman vorgelegt. Frau Wenzel, warum einen Roman? Was können Sie in einem Roman erzählen, was Sie in einem Theaterstück nicht erzählen können?
Ich bin 2016 ein bisschen rumgereist und da war ich sehr viel auch in den USA unterwegs. Ich war da eingeladen, eigentlich über einen Theatertext zu sprechen, der von vielen Leuten als afrofuturistisch eingeordnet wird. Und dann ist genau in der Zeit Trump gewählt worden und ich fing dann an etwas zu schreiben, von dem ich erstmal gar nicht wusste, was das ist. Das hatte so 6, 7, 8 Seiten und aber sofort so eine dialogische Struktur und auch ziemlich viel mit meiner Biografie zu tun. Und dann habe ich das ein paar Leuten geschickt und es ist in diverse Hände gegangen und zu Sachen wurde ich eingeladen und so weiter. Und dann kamen Verlage auf mich zu und meinten, produziere noch mehr davon, liebe Olivia, das könnte ein Buch sein. Und dann habe ich auch angefangen, das zu glauben, dass man sehr viel mehr in dieser Art schreiben könnte und ich da sehr mir wirklich einen großen Raum und eine große Zeit auch mal nehmen könnte, weil in dem Buch ziemlich viel zusammenkommt. Also es gibt, was jetzt schon anklang, irgendwie immer wieder dieses Thema rings um die DDR, um Familiengeschichten, um Schwarzsein, Identitäten ist eine Frage. Es gibt den Verlust des Bruders durch einen Suizid und dann irgendwie so eine Liebesgeschichte, die immer nicht funktioniert. Und dann habe ich da eigentlich, also so viel, wie ich da verhandle, hätte ich jetzt nicht in einen Theatertext packen können. Deswegen steht der Roman für mein Gefühl drauf, aber für das Gefühl des Verlages natürlich auch, weil auch so eine Art zu erzählen, legitim ein Roman ist. Und es gibt ja mittlerweile auch dieses Genre der Autofiktion. Und da habe ich auch viel über, also nachdenken müssen, so was bedeutet das, mich selbst als so Material zu nehmen, was lege ich offen, was nicht, was ich erlebt habe und was nicht davon. Ich habe aber immer noch die Überzeugung, dass sehr vieles eben, was ich oder Leute um mich rum, da werden wir vielleicht auch später noch sprechen drüber, erlebt haben in der DDR und danach, eine politische Dimension im Privaten hat, die wichtig ist zu erzählen.
Sie sprechen von Autofiktion. Ich habe den Text versucht, als Fiktion zu lesen. Ihre Protagonistin, eine Ich-Protagonistin, erlebt, wie gesagt, den Selbstmord ihres, das ist auch wichtig, glaube ich, zu sagen, Zwillingsbruders. Sie reist nach New York, sie lebt in Berlin, sie hat eine Liebesgeschichte mit einer Frau, sie erzählt von ihrer Großmutter sehr viel, eine wichtige Figur in dem Buch auch. Und da verbinden sich auch wiederum ihre beiden Texte, obwohl Frau Lierkes Text eher essayistischer und weniger literarischer Text ist. Es geht auch um den abwesenden Vater. Frau Wenzel, noch eine zweite Frage zu Ihrem Roman. Es ist kein klassisch linear erzähltes Buch. Der Roman unterteilt sich in drei Teile. Erster und dritter Teil sind dialogisch gehalten. Die Perspektiven verändern sich, wechseln miteinander. Der zweite Teil ist eine schon sehr viel weniger bearbeitete, sehr viel weniger mir literarisch scheinende, sich aus vielen Erinnerungsspuren zusammensetzende, ja, Sammelsurium könnte man fast sagen, auch darin nicht linear erzählt. Warum dieses Fragmentarische, warum diese doch sehr streng auch formale Erzählweise? Ist es eine Form, die Ihnen als Theaterautorin naheliegt, oder hat dieses Fragmentarische auch mit dem Stoff selbst zu tun?
Beides. Also es liegt mir natürlich nahe, Dialoge zu schreiben, weil ich eben das viel gemacht habe. Aber es lag mir natürlich erstmal nicht nahe, so ein eigenartiges Geflecht aus Stimmen, von denen man gar nicht genau weiß, wer die sind, die ja sehr oft so rigoros auch Fragen und bedrängende Fragen stellen, das zu machen. Das hat auch mit dem Stoff zu tun. Und ja, ich würde immer sagen, es liegt mir auch nicht, chronologisch zu erzählen. Es interessiert mich deswegen vielleicht auch nicht, obwohl ich das auch sehr genießen kann, also wenn ich das lese oder Serien schaue. Aber diese dialogische Struktur hat mir eben ermöglicht, ganz, ganz viel springen zu können und diese Serpentinen im Erzählen, diese Ausweichbewegung permanent vollziehen zu können, sodass es immer wieder, einerseits ist es natürlich ein Korsett. Und andererseits ist es aber nun wirklich ein Gleis, auf dem ich auch entlang mich tasten kann während des Schreibens. Also das hat mir erlaubt, eben ganz viel mit auch so privaten Sachen umzugehen, mit autobiografischen Themen. Das hätte ich, glaube ich, in keinster Weise, wenn ich das chronologisch hätte erzählen wollen, bewältigen können. Genau, und dieser Mittelteil, der eben nicht dialogisch ist, da geht es ja auch immer viel um Bilder und die Arbeit mit Bildern und Blickregime und was bedeutet es, auf welche Arten angeschaut zu werden. Und da habe ich das als eine sehr große Befreiung empfunden, im Schreiben auch mit Bildern arbeiten zu können. Also nicht mehr nur eben dieses Erzählkorsett der Dialoge zu haben, sondern wirklich dann nochmal so mich beruhigen zu können im Schreiben und mehr Raum zu haben. Ja.
Frau Lierke, ich weiß, dass Sie Frau Wenzels Roman gelesen haben. Mögen Sie kurz was dazu sagen? Wie hat der Roman auf Sie gewirkt? Kommen Sie darin vor, würden Sie sagen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe den Text oder das Buch gelesen, kurz nachdem wir unseren Text, über den wir auch gleich noch sprechen, in unserem Sammelband geschrieben haben. Und hab danach dann das Buch von Olivia Wenzel gelesen und konnte, glaube ich, so an diesem Fragmentarischen total gut anschließen. Also an dieser Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen oder so Zugänge zu schaffen. Und fand das eine total schöne Leseerfahrung. Natürlich auch, weil es so biografische Überschneidungen gibt mit Weimar. Und was ich auch richtig beeindruckend und schön fand, war die Art und Weise, wie sie über ihre Großmutter geschrieben haben. Und so die Frage und die Erzählung oder die Geschichte der Großmutter so in diesem Roman mit eingebracht haben, aber auf so eine sehr verständnisvolle und liebevolle Art und Weise, die aber trotzdem Kritik beinhaltete. Und das hat mich irgendwie total angesprochen.
Ja, das ging mir ganz ähnlich. Die Großmutterfigur, bei der die Protagonistin, deren Vater aus Angola stammt, doch, glaube ich, groß große Teile ihrer Kindheit verbringt, ist eine wirklich herzzerreißend zerrissene Figur und auch ein bisschen neben der Protagonistin, finde ich, die heimliche Hauptfigur des Buches. Frau Wenzel, mögen Sie ein bisschen lesen und mögen Sie die ein bisschen einordnen in Ihrem Roman?
Ja, also wir sind jetzt, es ist noch relativ am Anfang des Buches, es ist eben in diesem ersten dialogischen Teil. Protagonistin reist immer wieder durch ihre eigenen Erinnerungen und ihre Reflexionen, genauso wie durch bisher die USA hin und wieder. Und sie hat im Grunde schon ihre Mutter, die in der DDR ein Punk war und auch später inhaftiert war, vorgestellt. Es ist auch schon klar, dass der Bruder verstorben ist und es ist auch klar, dass sie relativ rastlos umherirrt durch sich selbst. Als ich das letzte Mal bei meiner Großmutter zu Besuch war, schaute nach wenigen Minuten unverhofft ein Freund von ihr vorbei, Rudi. Ein älterer Herr, der ihr seit dem Tod meines Großvaters manchmal bei Reparaturen im Haushalt hilft. Als Rudi zur Tür reinkommt, guckt er mich erstaunt an, dann beginnt er zu lachen und prustet in raumgreifendem Thüringisch. Nee, das glaub ich jetzt nicht. Ich habe dich da vorhin schon rumlatschen sehen draußen, als ich eingepackt habe. Und da dachte ich mir schon so, aber dass du jetzt die Enkelin von der Rita bist und keine Asylantin, Mensch, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Ich glaube, ich warte darauf, dass meine Großmutter versteht, wie es ist, ich zu sein in der Stadt, in der sie lebt. Was es mich kostet, diesen Ort auszuhalten. Wenn ich ihr von der Schule erzählen würde, die Refugees in Kreuzberg vor einigen Jahren besetzt haben. Wenn ich ihr von dem verzweifelten Mann erzählen würde, der auf dem Dach dieser Schule stand und damit drohte, sich in den Tod zu stürzen, sollte die Schule geräumt werden, weil er lieber sterben wollte, als abgeschoben zu werden. Wenn ich meiner Großmutter von dem weißen Polizisten erzählen würde, der auf dem Dach gegenüberstand und erst mit einer Banane, dann mit Handschellen dem Suizidgefährdeten zuwinkte, was sollte sie erwidern? Wenn ich meine Oma Rita fragen würde, ob sie Parallelen sehen könne zwischen dem Hass, der meinem Vater in der DDR entgegenschlug, auch von ihren Freundinnen, auch von ihren Arbeitskollegen, und dem Hass, der mir und meinem Bruder entgegenschlug, von Mitschülerinnen, Eltern und allen, die sich generell für Hitler begeistern. Wenn ich fragen würde, ob sie Parallelen sehen könne zwischen dem Hass, der heute systematisch schwarzen Menschen in den USA entgegenschlägt, und dem Hass, der permanent und weltweit Geflüchteten entgegenschlägt, was sollte sie sagen? Ja, stimmt. Danke für diese augenöffnenden Überlegungen. Ich bin ab jetzt ein ganz neuer Mensch und Rudis Ansichten haben plötzlich echt nichts mehr mit meinen eigenen super linken, super nicen Überzeugungen zu tun. Jawollo. Wie sollte sie reagieren, wenn ich sie fragen würde, ob sie sich vorstellen könnte, dass ich natürlich erstmal nichts mit von weißen Polizisten hingerichteten Afroamerikanern zu tun habe? Und auch nichts mit Refugees auf irgendeinem Dach in Kreuzberg, dass ich aber am Ende des Tages mit diesen Menschen im Alltag mehr teile als mit ihr, meiner Großmutter, nämlich die Tatsache, einem Blick ausgeliefert zu sein, der uns, wenn ich überhaupt von einem uns sprechen kann, als das Gleiche begreift, als das Gleiche markiert, als das Nicht-Weiße, das Andere, als Beleg einer Idee von Hautfarben und Differenz. Dass die Weißen glauben, weiß zu sein und die Schwarzen schwarz. Was? Dass die Weißen glauben, weiß zu sein und die Schwarzen schwarz. Ja, genau. Solange du an diese Konstrukte glaubst und ihnen erliegst, bekräftigst du sie nur. Das sind doch mehr als nur Konstrukte. Das sind jahrhundertealte Ideen, die sind in ihrer Wirkmächtigkeit so stark, so allumfassend. Relax. Trink erstmal einen Schluck. Möchten Sie noch einen Sekt auf Eis? Was soll mir meine weiße Großmutter antworten auf die Frage, ob sie eine Ahnung hat, was es bedeutet, keinen Ort zu kennen, an dem man selbst die Norm ist? Du sitzt in einem mittelmäßigen Restaurant mit eigenwilliger Drehvorrichtung und spektakulärem Ausblick. Du kannst dir den Eintritt leisten, du kannst dir das Essen leisten, deine kleine Einzimmerwohnung in Neukölln, Kleidung, Urlaub, wenn dir danach ist, Friseur, Theater, Sprachkurse, dies, das. Wie viel mehr an Norm brauchst du noch?
Ich erinnere mich sehr genau an diese Stelle im Buch. Wir haben es alle gehört, die Protagonistin überlegt, ihre Großmutter mit all den ja doch auch urbanen und diskursiven Einsichten Belästigen ist zu viel, aber sie damit zu konfrontieren und sie entscheidet sich, es nicht zu tun, sondern die Großmutter in ihrer Welt zu lassen. Der starke Satz ist, nirgends die Norm zu sein. Mit was für einer Normenwelt hatten wir es zu tun in diesen frühen Jahren nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung in einer thüringischen Stadt wie Weimar?
Ja, das ist ganz klar einfach weiß. Es ist so eine weiße, kleinere Stadt in Thüringen. Und, aber ich weiß gar nicht, ob das so, also ob ich das so explizit jetzt so benennen kann, sondern ich glaube, was in den 90ern klar war, bevor, also zum Beispiel Weimar, aus der Stadt, aus der ich komme, Kulturhauptstadt wurde, ist einfach, dass es einen sehr offenen Rechtsextremismus gab. Also das war für mich zum Beispiel eine Norm und ich sehr viel damit konfrontiert war, dass ich dem ausweichen musste, da irgendwie andere Straßen gehen musste. Also das, was heute zum Beispiel immer wieder so gerne als so also für Weimar werbendes Bild genutzt wird, dieser Platz, wo das Goethe- und Schiller-Denkmal war, steht vor dem Deutschen Nationaltheater. Da hingen einfach in den 90ern immer die Nazis rum. Und da war klar so, da muss ich einen großen Bogen drum herum gehen um Goethe und Schiller, sonst kriege ich aufs Maul. Ich glaube, das erinnere ich mittlerweile als erstes, wenn ich an diese 90er Jahre denke. Aber es gab natürlich auch ganz viel anderes. Da reden wir vielleicht auch ein bisschen drüber, dieses Nachwirken der Vereinigung, wenn man das so nennen kann, hat natürlich auch nochmal so zu noch mehr zutage tretendem Rechtsradikalismus geführt. Aber natürlich ist er nicht vom Himmel gefallen, sondern den gab es auch in der DDR. Und ich glaube, dass da so vorher was gebrodelt hat, das weiß ich auch aus Erzählungen, zum Beispiel meiner Mutter und ihrer Freunde, also die ja teilweise sehr aktiv in der linken Szene waren und in besetzten Häusern gelebt haben, dass man auch schon in der DDR die ganzen Faschos hatte. Genau, also ich komme nicht aus so einem gut bürgerlichen Milieu, insofern weiß ich nicht genau, was da so die Normen damals waren. Vielleicht weiß das Frau Lierke ein bisschen.
Ich würde sagen, ich komme nicht aus so einem politischen Milieu. Also das auch in der Erinnerung oder in dem, wie meine Familie mich versucht hat, immer so zu beschützen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass das auf einer Grundlage von Erfahrung basierte, die meine Mutter gemacht hat, wenn sie mit meinem Vater unterwegs war. Oder ich bin in Hoyerswerda geboren, das heißt, meine Eltern haben natürlich auch mitbekommen damals von dem Pogrom. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das sind alles Erfahrungen, die meine Mutter, mein Vater, meine Eltern gemacht haben, die sie im Nachhinein oder meine Mutter dann vor allem später immer versucht hat, von mir so weit wie möglich fernzuhalten, aber dass er dann in so einem Nichtsprechen darüber stattgefunden hat.
Ich denke genau über Leerstellen handeln Ihre beiden Texte. Darüber sprechen wir noch. Frau Lierke, interessant, Sie sind Jahrgang 1990, also gar keine persönlichen Erinnerungen mehr an den Mauerfall und an die Wiedervereinigung. Frau Wenzel, kurze Nebenfrage, Sie?
Nein, natürlich nicht. Das Einzige, was ich schwammig erinnere, ist eine Demonstration, wo ich in einem Kinderwagen sitze und es sehr viele Leute mit sehr vielen Lampions rumlaufen. Das kann aber auch, also das Erinnern heißt ja immer erfinden. Und ich weiß nicht, ob ich das aus einer Erzählung mir einverleibt habe als meine eigene Erinnerung oder ob das genau, also oder ob ich das tatsächlich erlebt habe.
Interessanterweise, Frau Lierke, beschäftigen Sie sich in Ihrem Buch mit dem Mauerfall und versuchen, den aus jüdischer und migrantischer Perspektive neu zu beschreiben. Das Buch heißt Erinnern, Stören. Welche Erinnerung ist gemeint und wer stört?
Ich würde sagen, es geht genau um so ein weißes, hegemoniales Narrativ über den Mauerfall mit diesem Wunsch danach, von der friedlichen Revolution zu erzählen, in der Deutschland endlich wieder vereint wurde und zu dem zusammengefügt wurde, was es eigentlich immer, was es mal war, was ja einfach so auch nicht stimmt. Also das wird ja auch in dem Begriff der Wiedervereinigung ist eigentlich ja falsch, weil in der Form bestand ja Deutschland vorher auch nicht. Und unser Anliegen war es als Herausgeberin zusammen mit Massimo Pirinelli, diesen Mauerfall als Ausgangspunkt zu wählen und von dort aus zu schauen, welche Erzählungen in diesem hegemonialen Narrativ fehlen und wie die sich um den Mauerfall herum bauen. Und dieses Erinnern wird sozusagen gestört durch diese Leerstellen, die ersetzt werden von den Autorinnen, die in diesem Buch, in diesem Sammelband zusammenkommen und sich aus unterschiedlichen Perspektiven, also es sind auch Erzählungen vor dem Mauerfall, es geht um migrantische Kämpfe, die vor dem Mauerfall in Westdeutschland zum Beispiel passierten und dann mit dem Mauerfall eine Zäsur erlebten, dadurch, dass an diese Kämpfe nicht mehr erinnert wurde. Es geht um Vertragsarbeiter, die in die DDR gereist sind und danach untertauchen mussten oder wieder in ihre Herkunftsländer zurückreisen mussten. Und das zusammen ergibt alles ein Bild und auch eine Wahrheit, würde ich sagen, die definitiv mit diesem hegemonialen Narrativ der deutsch-deutschen Vereinigung bricht und brechen will.
Absolut. Was Ihr Buch auch macht, was mich freut, ist, dass Sie sozusagen auch die weiße ostdeutsche Perspektive in das Buch hineinnehmen, weil wir ja auch wissen, dass sich auch ost- und westdeutsche weiße Perspektiven auf den Mauerfall und auf die Wiedervereinigung doch sehr stark unterscheiden. Sie lesen uns aus einem Stück vor, Frau Lierke, in dem Sie sich mit zwei Autorinnen, Jessica Masoccia und Cynthia Zimmermann, gemeinsam auf die Suche nach ostmigrantischen Post, und das P in Klammern gesetzt, Geschichten begeben haben. Dieser Text lehnt sich der Oral History an, er versucht aber gleichzeitig durchaus soziologisch und auch historisch diese drei Ich-Erzählungen zu verorten. Mögen Sie, bevor Sie lesen, mal erzählen, wie die drei zusammengefunden haben und was für Sie die doch wichtigsten Erkenntnisse dieses Textes darstellen? Der Text hat den wunderbaren Titel Ossis of Color. Das noch kurz vorab, ein großartiger Titel, wie ich finde.
Danke. Genau, wir kennen uns eigentlich aus Halle, weil wir alle drei zusammen in Halle studiert haben. Also Jessica und Cynthia und ich. Und eigentlich hatten wir schon ganz viele Überschneidungspunkte, auch was so aktivistische Arbeit anging und so weiter. Aber tatsächlich sind wir nie auf die Idee gekommen, unsere Familiengeschichten oder unsere Sozialisation in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen. Und das ist tatsächlich die Idee ist, gegenseitig uns unsere Geschichten zu erzählen, ist im Kontext von diesem Buch entstanden, als irgendwie klar war, okay, es gibt, also Erinnern ist ein, die Möglichkeit des Erinnerns ist ein Prozess, der und des Erzählens auch, der notwendig ist, um kollektive Erfahrungen in einer gewissen Art und Weise sichtbar zu machen und für sich selber auch artikulieren zu können. Und das ist ein Lernprozess, den ich persönlich aus dieser Herausgabe von diesem Buch auch gemacht habe. Und im Kontext dessen bin ich auf die beiden zugegangen und habe gesagt, hey, warum haben wir eigentlich noch nie darüber gesprochen, dass wir alle drei in Ostdeutschland aufgewachsen sind? Alle drei Väter haben, die damals in der DDR gelebt haben, aber heute dort nicht mehr leben. Und wie kann das eigentlich sein? Und ist das Zufall oder gibt es dahinter eine Struktur? Und daraufhin haben wir uns mehrmals zusammengesetzt und einfach erzählt. Einfach erzählt, was für Fragen wir uns beschäftigt haben in unserer Kindheit, wie unsere Mütter, unsere Familien mit unseren Rassismuserfahrungen umgegangen sind. Und was wir über unsere Väter wissen, inwiefern wir Kontakt zu ihnen haben, wann wir Kontakt zu ihnen hergestellt haben und so weiter. Und daraus ist dann dieser Text entstanden, wo wir sozusagen versucht haben, aus diesen einzelnen Erzählungen gar nicht unbedingt, ich würde nicht sagen, dass wir versucht haben, diese Erzählungen in eine Geschichte zu packen. Also das war gar nicht das Ziel, sondern eher zu schauen, wo ähneln sich unsere Geschichten und wie kann man das in einen strukturellen Zusammenhang bringen. Also wo müssen wir schauen, was die Migrationspolitik der DDR und der DDR-Gesellschaft mit auch teilweise der Unwissenheit und der vielleicht auch Naivität unserer Eltern und Familien zu tun hatte?
Wir müssen einmal sagen, was die sozusagen großen Säulen von DDR-Migration waren. Also es gab die VertragsarbeiterInnen, die sich vergleichen lassen mit den GastarbeiterInnen in der Bundesrepublik, um eben, wie gesagt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Es gibt die Gruppe der StudentInnen in der DDR, die aus befreundeten sozialistischen und nicht sozialistischen, ihr Vater kam aus Jemen, einem, würde ich sagen, eher untypischen Herkunftsland in der DDR. Und es gibt die auch nicht unwichtige Gruppe derer, die in der DDR politisches Asyl gefunden haben. Das war wiederum eine eher, würde ich sagen, ganz, das war im Prinzip eine Elitenmigration. Das waren Menschen, die aus kommunistischen Parteien von der ganzen Welt in der DDR politisches Asyl bekommen haben. Dann lesen Sie doch mal das von Ihnen ausgewählte Stück aus Ihrem Text.
Ja. Ossis of Color, vom Erzählen postmigrantischer Geschichten. Den Beitrag ist geschrieben worden mit Jessica Masochua und Cynthia Zimmermann. Wir, die Autorinnen dieses Textes, wurden in Hoyerswerda, Beira und Wittenberg geboren, lebten in Jena, Dresden, Kutha Baru, Tanger und der Lausitz. Unsere Wege kreuzten sich erst spät in Halle an der Saale. Was uns jedoch verbindet, sind unsere Familiengeschichten, mit denen wir uns lange allein glaubten und fühlen. Denn wir sind die Töchter von DDR-Bürgerinnen, Vertragsarbeitern oder Gaststudenten. Von der Lebensrealität der Menschen, die wie unsere Väter als ausländische Arbeiter und Studierende in die DDR kamen, kennen wir kein gesellschaftlich vorgefertigtes Narrativ, das uns dabei hätte helfen können, einen bewussten Umgang mit der eigenen Identität zu entwickeln. Auf der Suche nach einem gemeinsamen roten Faden sprachen wir miteinander über Rassismuserfahrungen und durchlebte Prozesse der Identitätsfindung. Dabei stießen wir immer wieder auf dieselben Fragen. Was prägte das Leben unserer Eltern in der DDR? Vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen standen ihre Beziehungen zueinander? Welche Bedeutung hatte der Mauerfall für sie? Welchen Einfluss nahm dieser auf unsere Kindheit und Jugend? Und warum lernten wir erst so spät darüber zu sprechen? Was wir über unsere Väter wissen, ist eine Ansammlung von Erzählungen unserer Mütter und Familienangehörigen, die wir wie ein Mosaik selbst zusammenfügen mussten, wenn wir mit Fragen über unsere Väter konfrontiert wurden. Die Erinnerungen unserer Familien wurden zu unseren Geschichten, auf die allein wir zurückgreifen können, wenn uns Fremde fragen, woher wir denn nun wirklich kommen. Oder wenn Freundinnen wissen wollen, wo unsere Väter leben. Heute verstehen wir, dass die Nichtaufarbeitung der Migrationsgeschichte in der DDR sich lange in unserer Unsicherheit im Sprechen darüber widerspiegelte, wer wir sind. Deshalb machten wir uns jenseits unserer Familien auf die Suche nach Antworten auf die Frage, was die spezifische Erfahrung der Generation ausmacht, die als nicht weiß gelesene Kinder in den 90er Jahren in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Sind wir Ossis, Ostdeutsch oder zählen wir zu Menschen mit Migrationshintergrund? Oder gibt es für uns keine Kategorie? Erst im Sprechen über diese Fragen wurde uns klar, dass die Ähnlichkeit unserer Familiengeschichten nicht das Ergebnis von Zufällen ist. Unsere Geschichten gehören zur Geschichte der Migration in Ostdeutschland, die wir mit vielen weiteren Menschen teilen. Um die Struktur hinter den Geschichten und Erfahrungen zu verstehen, mussten wir uns notwendigerweise den gesellschaftlichen und vor allem auch den staatlichen Umgang mit Migration in der DDR zuwenden. Denn eins ist klar, auch im Osten gab es gesellschaftliche Pluralität, aber der Umgang mit ihr machte sie weitgehend unsichtbar. Dieser Beitrag ist unser erster gemeinsamer Versuch, unsere Geschichten zu erzählen und diese auf der Suche nach migrantischen DDR-Narrativen miteinander zu verknüpfen. Wir wählten selbst die Ereignisse und Erinnerungen aus, Puzzlestücke aus den Berichten unserer Familien und der Gesellschaft, die wir in einen Zusammenhang bringen mussten, der Antworten auf unsere Fragen gibt. Dafür suchten wir in langen Gesprächen, in denen wir unsere Erinnerungen miteinander teilten, die passenden Worte und neue Anhaltspunkte dafür, unsere drei Erzählungen zu einer vielstimmigen Geschichte zu verweben.
Vielen Dank. Das hat viele Fragen erstmal aufgeworfen, sie nicht gleich beantwortet. Frau Wenzel, darf ich Sie fragen, was sind die großen Unterschiede und die großen Gemeinsamkeiten einer ostmigrantischen Herkunft in Bezug auf eine westmigrantische Herkunft. Auch, Sie dürfen das auch sagen als Schriftstellerin, auch wenn es vielleicht eine eher soziologische Frage ist, aber Ihre Texte kreisen eher genau um diese Themen.
Ja, ich denke da gleich noch darüber. Ich habe bei diesem Titel habe ich gedacht, Ossis of Color, das finde ich so, ich finde das richtig, richtig angenehm, mir das überzustülpen, um mich selbst zu denken. Was ich daran angenehm finde, ist, glaube ich, auch, dass es eben nicht dieses immer dieses, also das steckt natürlich drin im Ossi-Sein, aber dieses Deutsch-Sein so krass fokussiert. Also ich merke immer im Sprechen über mich, wenn ich mich irgendwo, keine Ahnung, wenn ich meine Biografie irgendwo wieder abtippen muss und so, ich schreibe zum Beispiel sehr oft mittlerweile schwarze deutsche Autorin oder so, oder deutsche Schwarze. Also es ist ja immer kontextabhängig, wie ich sozusagen mich labele. Und Ossis, ich finde, das klingt, das, da ist auch so was Warmes mit drin und auch ein bisschen was Leichtes, weil es auch so ein bisschen albern ist, dieses ich begreife mich als Ossi. Und trotzdem steckt da natürlich eine große, teilweise schwere Geschichte hinter. Und ich finde auch interessant diesen Punkt, Frau Lierke, dass es so dieses späte Sprechen darüber, dieses späte Beginn der Aufarbeitung. Weil das habe ich dann schon auch oft gedacht, als ich geschrieben habe, so, okay, wieso, ich bin Anfang 30, wieso kommt das jetzt gerade alles zusammen? Wieso fange ich erst mit Anfang 30 wirklich an, mal gründlich über die DDR nachzudenken? Und ich glaube auch, da gibt es, weil es so eine Leerstelle gibt in der Aufarbeitung und oder das ist so, und es eben auch diese Geschichte der DDR ohnehin nach der Vereinigung unter den Teppich gekehrt wurde und dann all diese migrantischen Kämpfe, Bewegungen, Biografien noch mehr. Also sowieso eine doppelte
Abwehr. Doppelte Marginalisierung, doppelte Überschreibung, ja. Doppelte Leerstelle. Absolut.
Das finde ich irgendwie. Oder ich will nur sagen, ich glaube, hätte ich, während ich an meinem Buch geschrieben habe, Innenstören in die Hände bekommen, hätte ich mich enorm gefreut, dass auch andere Leute da gerade dran sind oder das auch was bedeutet. Und also weil vorhin wurde auch von Lierke gefragt, kann sie sich in meinem Buch lesen? Ich kann mich da total drin lesen, wenn ich das aufschlage und merke, ah ja, genau das kenne ich auch so. Und auch, oder was mich momentan noch interessiert, und das steckt ja auch im Buch, sind ja diese vielgestaltigen Kontinuitäten des Rassismus, die wir auch, und das ist ja auch parallel immer zur BRD, und vielleicht ist das jetzt meine Antwort auf die Frage, also es gibt ja immer dieses, okay, einmal, wie gehen wir mit den Altlasten, mit den Altnazis um, und da gibt es eine totale Verwandtschaft in BRD und DDR, nämlich teilweise gibt es Schauprozesse, in der DDR sehr viel weniger. Und Altnazis, aber ganz oft machen die Altnazis Karrieren und steigen auch weiter auf und sind einfach immer noch Teil des Systems. Und genau, und dann dieses spätere so, wie gehen wir eigentlich mit entweder Vertragsarbeiter oder GastarbeiterInnen um? Und das finde ich auch bis heute, es ist ja bis heute zu beobachten, dass wir so ganz selbstverständlich das immer noch okay finden, dass man irgendwann Leute hierher geholt hat aus anderen Ländern und sagt, wir finden das angemessen, dass ihr für sehr, sehr viel weniger Geld arbeitet als alle hier. Also das ist jetzt schon allein eine rassistische Praxis, die wir so für ganz normal halten. Und wenn jetzt die SpargelstecherInnen eingeflogen werden in Pandemiezeiten, dann vollzieht sich das weiter, genauso wie in der Fleischindustrie, genauso wie alle armen Leute, die ganz unten bei Amazon arbeiten. Also Amazon macht ja auch, in Deutschland hat ja Filialen, wo ausschließlich Leute arbeiten, die sehr schlecht oder gar nicht Deutsch sprechen, also weil die ihre ArbeitnehmerInnenrechte nicht vertreten können. Also das interessiert mich und das habe ich auch alles in dem Buch gefunden und finde es irgendwie interessant, über diese Kontinuitäten nachzudenken. Und gleichzeitig finde ich es auch immer schmerzhaft, also diese Erfahrungen jetzt auch nochmal bei anderen Menschen zu lesen. Gerade diese, da, es gab ja eben auch Überfälle, es gab viele eingeworfene Fensterscheiben auf Leute in der DDR auch, die aus anderen Ländern kamen. Und das hat man halt auch unter den Teppich gekehrt. Also dabei hat es gleichzeitig, war das ja eben einfach strukturell so angelegt, indem man die Leute so segregiert hat und so weiter. Wissen Sie natürlich das besser, Frau Lierke, aber ich, das sind so die ersten Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich jetzt zuhöre.
Frau Lierke, der Punkt, auf den Sie sich mit Ihren beiden Mitautorinnen einigen können, ist, es sind die abwesenden Väter, es sind die Väter, die wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen und sie sagen, für mich auch die zentrale Erkenntnis, dieser Schritt, trotz Beziehung zu Frauen, trotz Kindern in die Herkunftsländer zurückzugehen, ist viel weniger eine individuelle Entscheidung, sondern eine gesellschaftlich erzwungene, durch rassistische Strukturen erzwungene Entscheidung. Mögen Sie dazu etwas sagen?
Also ich würde sagen, genau, dass Menschen generell in ihre Herkunftsländer zurück müssen, weil das aufgrund von strukturellem Rassismus, das ist wahrscheinlich überall auf der Welt gleich oder zumindest auch in Ost- und Westdeutschland. Aber ich würde unterscheiden, dass natürlich genau die Migrationsgeschichte und die Migrationspolitik der DDR eine andere war als in Westdeutschland. Und dass man das schon in einer, ja, auch in einer Analyse irgendwie genauer betrachten muss, dass ja die Migrationspolitik der DDR nie auf dauerhaften Aufenthalt ausgelegt war. Also all die Menschen, die auch nach der Wende oder nach dem Mauerfall noch bleiben konnten, haben sich das ja hart erkämpfen müssen oder sich da komplett selbst finanzieren müssen oder auch teilweise untertauchen mussten. Und ich glaube, dass diese Struktur, die da von der DDR vorgegeben wurde, nämlich dass die Menschen, also ne, der Name Vertragsarbeit sagt das ja auch, dass es ein Arbeits, dass der Aufenthalt an einen Arbeitsvertrag gebunden war, dass das Studieren mit dem Ende des Studiums, dass daran der Aufenthalt gebunden war. Und auch beim politischen Asyl gab es ja recht strenge Auflagen. Und da würde ich schon sagen, das ist in der Konsequenz eine andere als in Westdeutschland, die es sich lohnt, genauer anzuschauen. Auch im Kontext dessen, was das mit der ostdeutschen DDR-Mehrheitsgesellschaft gemacht hat. Also ich glaube, das ist auch was ich so langsam, oder was mich auch interessiert, so die Frage von, gab es überhaupt die Vorstellungskraft dessen, dass man hätte auch, also zum Beispiel jetzt im Fall jetzt von meinen Eltern oder auch den Eltern der anderen beiden Autorinnen, dass man hätte zusammenbleiben können in der DDR. Und ich vermute immer mehr, dass diese Vorstellung dazu teilweise auch eine ganz andere war oder mit so viel Kampf und Anstrengung vielleicht auch verbunden gewesen wäre, dass es oft gar nicht für möglich gehalten wurde. Und ich, also genau, es gibt natürlich auch es gab schon die Möglichkeit auch zu heiraten als binationales Paar, aber von dem, was ich da erfahren habe, war das auch stark reglementiert worden.
Genau, es war keine rein private Option, es musste von staatlichen Stellen genehmigt werden. Das Verfahren war höchst kompliziert und ging einher mit einer doch starken auch Kontrolle derjenigen, die da heiraten wollten. Eine andere Zentral, ja, Frau Wenzel, bitte unbedingt.
Ich fallen da noch kurz zwei Sachen zu ein. Nämlich, dass es, also ich habe vorhin beim Überfliegen des Buchs Erinnern stören so kurz gedacht, so ganz platt, und wir hätten eigentlich noch so viel mehr sein können, also viel mehr Leute, weil da ja auch in Frau Lierkes Text so deutlich wird, die abwesenden Väter, und andersrum war das ja beispielsweise gar nicht möglich. Also wenn eine zum Beispiel VertragsarbeiterInnen, eine weibliche Person schwanger wurde von einem deutschen Mann, war sie gezwungen abzutreiben oder wurde abgeschoben. Da sind ja auch unfassbar grausame Risse in Biografien passiert. Und auch das, genau, also davon gibt es ja eigentlich kaum Aufarbeitung, oder ich kenne erstmal keine Texte. Was mir dann auch noch eingefallen ist in dem Zusammenhang, und das ist ein bisschen tough, also ich habe, wenn ich mit meinem Vater kommuniziere, mein leiblicher Vater lebt wiederum in Sambia, das war eigentlich kein sozialistischer Staat damals, dennoch konnte er in der DDR studieren und gleichzeitig aber auch im Westen umherreisen. Aber wenn ich mit dem schreibe, dann habe ich gemerkt, wir haben auch teilweise trotzdem die gleichen Erfahrungen gemacht, also was jetzt Rassismus angeht, in sehr unterschiedlichen Zeiten und Staatssystemen. Und das andere ist eine kleine Anekdote, die sehr schmerzhaft ist, die er mir mal erzählt hat, und die habe ich eigentlich im Roman verarbeitet. Nämlich hat er mir erzählt, dass er eben einmal am Weimarer Hauptbahnhof mit einem Freund stand, von dem klar war, dass der jetzt bald zurück muss, weil die 2 Jahre rum sind und er will nicht zurück, weil in seinem Heimatland, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, Krieg ist und ein Großteil seiner Familie tot. Und dieser junge Mann hat sich dann das Leben genommen und ist vor den Zug gesprungen. Und das hat mein Vater mir irgendwann mal so beiläufig erzählt, und ich dachte dann, das ist so grausam und das findet sich ja in meinem Buch einerseits darin, dass ich den Suizid des Bruders so verarbeite, als wäre das am Gleis und andererseits eben die Stelle, die ich vorgelesen habe, als Kontinuität zum Heute, dass auch Refugees oftmals wieder abgeschoben werden und so. Also genau das fällt mir gerade dazu ein, dass es ja im Grunde staatliche Repressalien gab, die mit einem Druck verbunden sind, den ich mir gar nicht vorstellen kann in der Art, in der ich aufgewachsen bin, den ich nie erleben musste.
Dann ein gutes Stichwort, Frau Wenzel, wir hätten viel mehr sein können. Das zählt, glaube ich, auf eine entscheidende Erfahrung, nämlich dass Migranten in der DDR sehr stark abgeschottet lebten vom Rest der Bevölkerung, Beziehungen, Liebesbeziehungen, Partnerschaften, Schwangerschaften eher unterbunden sind. Das hat zur Folge gehabt für Sie beide, und ich glaube, es ist eine entscheidende ostdeutsche Erfahrung, dass Sie in einem sehr, sehr weitgehend homogen weißen Gesellschaft, in einer sehr weißen Normalität, Realität aufgewachsen sind. Die abwesenden Väter, das hatte ja auch die Konsequenz, dass sie auch in ihrer Familie ja niemanden hatten, Frau Lierke, Sie haben es auch schon beschrieben, denen sie ihre Rassismuserfahrungen teilen konnten. Was bedeutete das?
Ja, teilen konnten insofern, als dass ich das hätte früher verbalisieren können oder irgendwie analysieren können für mich. Also die Erfahrung, die meine Mutter auch mit meinem Vater in der Öffentlichkeit gemacht hat, hat sich natürlich auch auf die Angst oder um die Sorge um mich selbst gelegt. Das heißt, ich würde sagen, meine Mutter hat nie, ich weiß nicht, ob meine Mama damals so gesagt hätte, das ist Rassismus und das ist scheiße. Aber ihr war natürlich klar, dass wenn mir irgendwie was widerfahren ist, ich nach Hause gekommen bin, geweint habe und erzählt habe, was mir passiert ist und auch einfach Angst hatte, dass wahrscheinlich waren das für sie, glaube ich, damals Nazis oder so. Es war klar, also dass es diese Gefahr gibt, war klar, und dieses Bedrohungsszenario war für meine Mutter klar, aus Grund der Erfahrung, die sie auch mit meinem Vater gemacht hat. Aber trotzdem ist es was anderes gewesen, als diesen konkreten Moment zu teilen. Aber ich würde sagen, dass in der Konsequenz jetzt ist das Sprechen darüber halt erst jetzt oder in den letzten Jahren für mich möglich geworden.
Frau Wenzel, wenn Sie nichts ergänzen möchten?
Ich glaube, das taucht ja auch kurz in Frau Lierkes Buch auf, dass dieser Umstand, dass man das vielleicht erstmal nicht teilen kann, auch damit zu tun hat, dass es erstmal wenig Communities gibt oder diese Communities sich spät bilden. Und ich habe für mich auch mir lange diesen Widerstand angucken müssen, den ich hatte, als ich dann nach Westdeutschland gezogen bin zum Studium und danach, den ich hatte, irgendwie Teil von einer Community zu sein. Also warum ich das irgendwie ablehne und warum ich mit Anfang 20 dachte, nee, aber ich will mich doch nicht nur mit Leuten treffen aufgrund unserer gemeinsamen Hautfarbe, das ist doch Bullshit. Und damals auch einfach nicht verstehen konnte, so nee, es geht da um geteilte Erfahrung. Und dass es in Ostdeutschland so wenig Communities gibt oder gab, hat ja auch, also nicht nur mit der geringen Anzahl zu tun an Menschen mit Migrationserfahrung, sondern auch diese Kämpfe oder diese Netzwerke auch sich aufgelöst haben, zum Teil nach der Vereinigung. Das andere, was ich dachte, es gibt natürlich dieses, mir passiert etwas Rassistisches und wie erzähle ich dann in meiner Familie davon, oder meine weiße Familie zum Teil ist damit, erlebt das mit und muss das auf eine andere Art auch aushalten, und wir können, also für sie ist das dann, also keine Ahnung, für meine Mutter ist es extrem schmerzlich, dass mir das passiert, sie kann es nicht verhindern. Diese ganzen Sachen sind irgendwie sehr unangenehm und sind so ein Teil der Münze. Und der andere ist natürlich auch, was ich in meinem Buch immer wieder versuche, der innerfamiliäre Rassismus, der ja auch in ganz vielen Familien sich vollzieht. Also ohne, dass das teilweise böswillig ist. Und das ist vielleicht auch in dieser Figur im Buch der Großmutter, das habe ich ja nochmal zugespitzt, dass die dann teilweise kurz davor ist, eine rechte Partei zu wählen und gleichzeitig ihre Enkelin sehr lieb hat, aber auch immer irgendwie nicht ablassen kann, sie Schokokrümel zu nennen. Dafür verbindet sich so ganz vieles, von dem ich glaube, dass es auch für sehr, sehr viele weiße Menschen in Ostdeutschland zutreffend sein kann. Also in Familien als eine Person aus einer älteren Generation, die weiß ist, keinen Umgang mit Diskriminierung zu finden, der den Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, angenehm wäre.
Ja, also in dem Fall unreflektierte Rückgriff auf rassistische Denktopoi, den Sie da beschreiben. Ich würde gern im letzten Teil unseres Gespräches ein bisschen weiten und fragen. Das Jahr 2020 schien mir für den postmigrantischen Diskurs von außerordentlicher Bedeutung zu sein. Wir haben gesehen, die Black Lives Matters-Bewegung, die aus Amerika nach Deutschland schwappte, unglaublich viele Leute auf die Straße brachte. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, im Zuge des Jahres 2015, also im Zuge des Erstarkens der AfD und rechtspopulistischer Positionen weit in die Mitte der Gesellschaft hinein, eben auch ein Erstarken postmigrantischer, ost- und westmigrantischer Perspektiven. Wir haben im letzten Jahr die große Debatte gehabt um Horst Seehofer und die Forderung nach einer Rassismusstudie in der Polizei. Wie haben Sie das wahrgenommen, Frau Lierke, Frau Wenzel? Es schien mir dennoch, auch wenn es eine unglaubliche Bewegung, eine unglaubliche Emanzipationsbewegung sich vollzog, es schien mir doch in weiten Teilen eine westmigrantisch dominierte Debatte gewesen zu sein. Wie haben Sie das empfunden?
Ich glaube, das war eine Zeit, also gerade als Black Lives Matter so groß wurde, auch in Deutschland, in der ich mich sehr gezielt sehr ferngehalten habe von Social Media. Also nicht deswegen, sondern aus anderen Gründen. Und ich habe es wirklich eigentlich nicht so sehr verfolgt. Insofern weiß ich gerade nicht, welche Debatten von wo aus vor allem angestoßen wurden. Was ich in der Zeit festgestellt habe, ist, dass sich die Anfragen an mich stark verändert haben. Fragen in Interviews und ich plötzlich immer, also nicht mehr über mein Buch sprechen sollte, sondern nur noch darüber, wann ich mit Racial Profiling Probleme hatte. Das fand ich sehr nervig und unangenehm und dann sollte ich auch immer noch Vorschläge dazu liefern, wie wir gesamtgesellschaftlich denn eigentlich das Rassismusproblem lösen könnten, als wäre es so ein kleines, das so in einer Ecke der Gesellschaft säße.
Nee, und
Und
als sei es Ihre Aufgabe, dieses Problem zu lösen, was natürlich völliger Quatsch ist, ja.
Genau. Und also das weiß ich noch, das hat mich an diesen Debatten irgendwie sehr angestrengt. Und ich habe aber um mich herum sehr viele Leute erlebt, die auch gesagt haben, es ist irgendwie, wir haben genug hausgemachte rassistische Morde hier. Warum erst jetzt dieser Aufschrei? Warum jetzt auf einmal so eine globale Bewegung? Und die gleichzeitig aber irgendwie doch irgendwie euphorisiert davon waren, dass es jetzt passiert. Mir ging es nicht so, Edda. Ich hatte das Gefühl, es bleibt bei Debatten. Und man hat es ja auch damals an den Polizeigewerkschaften gesehen, wie die alle reagiert haben, als zum Beispiel das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin für die Polizei realisiert wurde. Die dann gesagt haben, jetzt schicken wir. Nee, ich hatte das Gefühl, es bleibt bei Debatten und das hat mich ermüdet.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar nicht so auf Instagram oder so aktiv. Deswegen habe ich jetzt diesen ganzen, das über so Social Media bin ich wirklich eher schlecht informiert. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, oder ich glaube, sehr präsent in Deutschland war ja auch Hanau oder ist ja nach wie vor seitdem Hanau,
Absolut. Ja,
seit
das habe ich
vor
vergessen. Ja.
2020.
Ja.
Und ich habe das, also ich von meiner Seite aus war seitdem auch immer noch in so einer Schockstarre, wo sich dann ja, das Ereignis um George Floyd und das, was dann gesellschaftlich passiert ist, irgendwie eher so angeschlossen hat und man sich aber ja auch immer gleichzeitig gefragt hat, oh Gott, warum, aber warum jetzt erst? Also gar nicht, dass ich sagen will, dass es schlecht ist, dass es passiert ist, aber irgendwie war immer so ein bisschen dieses, es kommt doch, es ist doch, eigentlich gab es doch jeden Tag Ereignisse, die das möglich machen müssten. Und was mir auffällt, zum Beispiel jetzt am 8. März, als ich ich war in Kassel am 8. März, dass einfach super viele junge, coole, queere Teenies auf die Straße gehen. Und ich habe das Gefühl, das hat einfach nochmal eine sehr junge Generation jetzt politisiert, die mit einem ganz anderen Selbstverständnis über ihre Identität und über ihre diversen, multiplen Identitäten jetzt irgendwie da sich trauen oder irgendwie so sichtbar machen. Und das finde ich total beeindruckend. Und das, ja, das ist mir seitdem auf jeden Fall aufgefallen.
glaube ich, eine ganz wichtige Beschreibung. Es gab einen Politisierungsschub in den vergangenen Jahren, und diese Politisierung ist halt im Kern sehr viel vielfältiger, sehr identitätspolitisch durchwoben und eine trotz aller noch immer zu klärender Leerstellen und, glaube ich, eine unglaublich wichtige Bewegung. Es ist eine sehr wichtige Bewegung, für die Sie beide stehen und die wir in den letzten Jahren beobachten können. Nun mochten Sie auf dieses ost-west-migrantische Verhältnis nicht eingehen, dann bleibe ich nicht weiter, dann insistiere ich darauf nicht weiter und möchte zum Schluss noch mal etwas versuchen zu beschreiben, was ich in Ihren beiden Texten gelesen habe und mit dem ich gerne, zu dem ich Sie gerne noch mal fragen möchte. Frau Wenzel hat es erzählt, die Beschäftigungen mit diesen Themen sind für Sie beide und für viele andere auch schmerzhafte Prozesse. Es sind Abwesenheiten, die zu erzählen sind. Es sind Leerstellen, die gefüllt werden müssen. Leerstellen von Narrativen, von Wissen, von Deutungen, aber eben auch von Abwesenheiten ganz realer Personen. Was mir trotzdem, und Frau Wenzel hat es gesagt, mit diesem, wie ich auch finde, wunderschönen Ossis of Color, was eben diese Wärme hat, was mir nochmal klar geworden ist, es sind Liebesgeschichten, die sie zusammenbringt. Es sind die Liebesgeschichten ihrer Mütter zu ihren Vätern. Es sind auch die Geschichten dieser, auch in der DDR, sozusagen staatlich organisierten Länderabende, auch furchtbares Wort natürlich, also wo sich ausländische Studierende und DDR-Bürgerinnen trafen, aber zu denen auch Menschen hingingen, wo Begegnungen stattgefunden haben. Und die Geschichten ihrer Eltern erzählen auch die Geschichte von Liebesgeschichten, sozusagen against all odds, also gegen jede Wahrscheinlichkeit. In diesen Liebesgeschichten sehe ich Emanzipationsprozesse, gerade ihrer Mütter. Es sind Liebesgeschichten gegen Widerstände. Es sind Liebesgeschichten, um die gekämpft werden musste, die häufig genug auch scheiterten, aber in deren Kern doch etwas eigentlich ganz Wunderbares stattgefunden hat.
Ja, also ich würde da auch anschließen, dass es genau auch wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, in denen Menschen sich kennenlernten, in denen Menschen Kontakt gesucht haben, trotz vieler Repressionen, die ja auch von staatlicher Seite aus versucht wurden zu stellen, obwohl, also gerade von Studierenden war das, glaube ich, nochmal was anderes, aber Vertragsarbeiterinnen wurden ja in Unterkünfte gemeinsam, haben die dort gelebt, wo es wirklich auch eigentlich nicht vorgesehen war, einen Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft zu haben. Und trotzdem haben die Menschen sich Wege gesucht, Beziehungen geführt, also Freundschaften gepflegt und sich auch genau darüber hinaus irgendwie ein Leben weiterhin dann in Deutschland ermöglicht. Und ich würde sagen, für ein Gegennarrativ, nenne ich es jetzt mal, oder eine Suche danach, diese ganzen Geschichten auch sichtbar zu machen, ist es total wichtig, genau diese Stärke auch, oder genau, wie Sie das jetzt genannt haben,
es sind Grenzüberschreitungen,
genau.
es sind Widerstand, ja.
Genau, den Widerstand da sichtbar zu machen und das, also was ja auch einfach was Schönes ist und was Empowerndes.
Ich finde das voll die schöne Perspektive, zu sagen, es sind Liebesgeschichten und es gibt da was Emanzipatorisches drin. Und ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, so sehr ich halt auch oft struggle oder vor allem gestruggelt habe, so sehr weiß ich auch darum, dass diese, wie auch immer geartete, hybride Identität, die ich mir überstülpe, dass sie auch, genau, dass ich aus der auch ganz viel Kraft ziehe und dass es auch ein Reichtum ist. Und das geht vielleicht auch manchmal unter, gerade wenn ich eben immer mit dieser Rassismusbrille aufsetze und alles darauf scanne, dass ich da natürlich auch etwas in mir trage, über das ich auch ganz dankbar bin und aus dem ich Kraft ziehe, ja.
Und vielleicht kann ich da kurz noch was zu ergänzen, was auch vielleicht ein bisschen auf Ihre Frage, Frau Hensel, anschließt, über die Ost- oder die eher postmigrantische westdeutsche Perspektive bei Black Lives Matters. Ich musste daran denken, als Frau Wenzel das erzählte, dass sie nach Heidelberg dann gezogen ist und um dort zu studieren. Und oder sorry?
Hildesheim.
Hildesheim. Sorry. Nach Hildesheim.
Westdeutsche Topografie.
Genau, und dann da ja auf einmal in so migrantischen Community oder so Teil von der Community war, wo es aber eigentlich auch erstmal diesen Widerstand gab. Und ich glaube, ich habe auch angefangen, mich irgendwie überhaupt darüber zu sprechen oder mir das auch so einzugestehen, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, die meine ja einfach weißen Freundinnen in Jena nicht gemacht haben, über das Erzählen mit meinen Freundinnen, deren Eltern Migrationsgeschichte haben in Westdeutschland und sozusagen über deren Narrative und über deren Communities und deren Erfahrung in Communities anschließen konnte und irgendwie fähig war, meine eigenen Erfahrungen dadurch zu artikulieren. Und ich glaube, das ist auch total, total wichtig, genau in diesem gemeinsamen Sprechen immer wieder nach den gemeinsamen Erfahrungen zu gucken. Und ich würde auch sagen, genau das ist was total Schönes ist, eine total schöne Erfahrung, von der man immer nur lernen kann.
Ich danke Ihnen. Wir haben gute Stunden miteinander gesprochen. Das war das Ziel, liebe Zuhörerinnen. Wenn Sie weiterlesen möchten, wenn Sie sich in dieses unglaublich großartige Spannungsfeld ostmigrantischer Herkunftsgeschichten bewegen, wenn dann lesen Sie den großartigen Roman Tausend Serpentinen Angst von Olivia Wenzel oder die Anthologie von Lydia Lierke und Massimo Perinelli. Erinnern Stören der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Ich fand es ein großartiges, emotionales, kluges, dichtes, bereicherndes Gespräch und ich danke Ihnen sehr dafür.